Türchen. Ja, ein herzliches Hallo zu einer neuen Folge von Was mit Rock und Vinyl. Und man glaubt es nicht, hier sitzen nur zwei Leute im Studio. Das ist der Raul.
Ja, hallo.
Und das bin ich, der Jim.
Ja, ja. Okay.
Man hat uns schändlichst alleine gelassen hier. Und wir machen jetzt eine Sendung.
Wir machen das Beste draus.
Ne? Zusammen mhm. über eine Musik, die uns vielleicht beiden gefällt. Wir werden es feststellen.
Mhm. Warum lachst du?
Ja, guck, was so kommt.
Okay.
Also ich, nachdem ich ja in der letzten Zeit mich von Rockthemen auch durchaus mal entfernt habe, wende ich mich denen wieder verstärkt zu. Und wir sind jetzt am Start mit ja, klaren Rockstrukturen.
Mit Gesang?
Mal so, mal so. Und das Ganze nennt sich Entschuldige mich, während ich den Himmel küsse. Stoned Psychedelic.
Lass das P weg, wie
ja,
du böse von Linus.
Ja, ist ja gut. Stoned Psychedelic Rock. Und auf dem Programm stehen so Sachen wie Indie, Rock, Stoner. Manchmal ein bisschen Doom-Einfluss vielleicht. Viel, viel, viel Psychedelic. Also hypnotische Sounds. Und letztlich ist eine Richtschnur für die Stücke, die ich ausgewählt habe, die sich über mehrere Jahrzehnte hinstrecken und vielleicht nicht jedem bekannt sind, aber auch durchaus bekanntere Sachen spielen, die man vielleicht aus den frühen 90ern mal kannte und dann lange nicht mehr gehört hat. Jimi Hendrix spielt eine Rolle, deshalb auch der Titel. Und auch so
weil das nämlich eine Textzeile ist aus einem seiner Songs. Ne?
So ist es.
Genau.
Und ansonsten Gruppen wie Blue Cheer, letztlich auch Stooges, Led Zeppelin, Grand Funk, Railroad, Groundhogs, Savoy Brown, MC5, Frank Marino und Mahogany Rush haben wir schon gehabt, der ja auch durchaus Hendrix nicht schlimm fand. Und ja, hier ist gefordert für die Stücke, die ich spiele, Hendrix' Einschlag muss sein. Und hat irgendwie auch ein bisschen Stoner-Touch. Mhm. Ja, was ist jetzt Stoner? Ist ja auch wieder so eine komische Labelung. Du hast Desert Rock und du hast Stoner Rock.
Caius fällt mir dazu,
ja, oder Queens of the Stone Age. Mhm. Aber Josh Om hat den Begriff eigentlich immer abgelehnt, weil die selber auch gar nicht so rumgeschmökt haben mhm. und eigentlich gar nicht erst in diesen. Ja, also viele haben das als eine Herabsetzung gefunden, aber es hat sich irgendwie vielfach eingebürgert. Ob die Stücke, die ich jetzt spiele, per se in diesen Kontext passen, weil ich weniger diese Desert-Rock-Schiene bediene als klarere Rock'n'Roll-Tendenzen, das können wir dann ja sehen. Und ja, Josh Om sagte, der Begriff ist scheiße. Okay, also deshalb halte ich mich jetzt weder mit Stoner-Rock oder Desert-Rock auf, sondern mit den tollen Stücken, die ich ausgesucht habe, wie ich finde. Und wir starten mit einem Stück, das von 1990 ist, erschienen auf Underground-Labels, kennt auch nicht jeder jetzt, obwohl die Platte gut zu haben war. In Deutschland war sie auf jeden Fall gut zu haben. Zuerst als CD hier kursiert, man kann sie aber auch als LP noch kriegen, auch nicht zu riesigen Preisen. Auf einem Label von einem meiner Musik Heroen, der selber zwar in dem Sinne nicht Musik gemacht hat, aber als ein ganz wichtiger Fanzine-Publisher und Musikhistoriker und Plattenproduzent gewirkt hat, mit seinem Label Bomb unter anderem oder seinem oder auch Vox Records als Garagenpunk-Label gegründet und Who Put the Bomb war das Fanzine, was auch ganz toll war. Alan Shaw ist der Mensch, auf dessen Label 1990 dieses Stück von der Gruppe Sacred Miracle Cave erschienen ist, mit dem Titel Salvation. Wir hören rein, bitteschön. Oh, brother. Yes.
Ja, starken Stoner-Bezug. Hat mich aber tatsächlich, hatten wir glaube ich schon mal bei einem anderen Titel von dir, etwas an die ersten zwei Alben von The Verve erinnert, die ja auch sehr psychedelic sind, mit viel Hall, aber die haben nicht so einen starken Stoner-Touch, diese Gitarre, die hier richtig reindampft.
Also der Begriff Stoner, den gab es zu der Zeit gar nicht, als die Musik rauskam. Und Verve, die erste Platte, ist sehr soft, aber sehr psychisch,
ja,
und
ja,
die
ja.
hat nicht diese Rauheit.
Mhm. Aus welchem Jahr ist das hier?
1990.
Mhm.
Und ist eine Band aus dem LA-Umfeld, von Leuten, die irgendwo aus den USA mal wieder nach LA reingepurzelt sind. Und wichtig zu erwähnen wäre vielleicht, das muss man auch nicht direkt erkennen, der Gesang, das war eine Sängerin, Betsy Palmer, die eigentlich, wenn man sie sieht, als kleine, zierliche, blonde Person, niemals drauf kommen würde, dass sie so eine Röhre hat, aber das haben wir ja auch schon in anderen Gruppen gekannt, ob das jetzt Pretenders oder wer auch immer sind, wo die Vocalstimme über eine sehr starke Frauenstimme gekommen ist.
Das heißt, 1990, sagst du, da gab es den Begriff Stoner Rock, das ist ein Begriff aus den 90ern.
Da war Grunge, Stoner.
Ja.
Das hat sich, wer weiß, ausgegangen. Ich weiß nicht, wann die erste Queens of the Stone Age, obwohl das, glaube ich, nicht richtungsweisend ist für den Begriff Stoner, aber du hast immer Hardrock gehabt, das war das in den frühen 70ern, und wenn du jetzt Blue Cheer nimmst, das für manche ist das auch Stoner-Rock.
Ja, ja.
Ne?
Ja,
also
natürlich.
Kannst du jetzt schwer wirklich fassen.
Ja, und für Queens of the New Queen, wie heißt das nochmal?
Queens of the Stone Age
gab es ja noch. Caius, bitte nicht vergessen.
Ja,
ne?
Kann man auch natürlich angeben, klar. Also jedenfalls eine Gruppe, die eine LP hatte, die im Prinzip das Sammelbecken waren für ihre vier Singles, und eine EP, die sie rausgebracht haben. Alles empfehlenswerte Veröffentlichungen. Für mich eine völlig in Vergessenheit geratene Gruppe, die ich gerne hier wieder vorzerre, weil ich sie ganz toll finde. Neben Betsy Palmer, die später noch in allen möglichen Genres aktiv war, aber nie besonders bekannt wurde, hat heute noch eine eigene Homepage, wo sie ihren Werdegang und ihre späteren, zum Teil auch jazzigen Sachen vorstellt. Wurde begleitet zum Beispiel von Keith Tellegman, Gitarre. Das sind so Leute, die bei Crawl Space, einer frühen Indie-Gruppe, die auch sehr gitarrenorientierte Musik gemacht haben, sag ich mal. Oder Lazy Cowgirls, auch mit Chris Bagarozzi, Chris Bagarozzi hat jetzt bei den Lazy Cowgirls nicht gespielt, aber Clawhammer wiederum, das sind alles so Gruppen in dem Umfeld, wo auch Sympathy for the Record Industry ein wichtiges Plattenlabel war und viele dieser Gruppen vereint hat. Aber Sacred Miracle Cave ist ein erster Tipp, den ich hier loslasse, weil es wieder für hypnotische Psychedelic Music steht, die aber durchaus, und hier noch am wenigsten von den Stücken, die ich spiele, so einen leichten Touch hat in diese Richtung, die Hendrix vorbereitet hat mit seinen Psychedelic Songs.
Ja, ja, kann ich durchaus aushören, ja.
Wir kommen zu einer zweiten Gruppe und widmen uns einer von mir sehr geschätzten Gruppe aus England, den Hypnotics, The Hypnotics, wie sie sich selber nannten. Und zwar mit der zweiten LP. Die erste war 1989, ein Live-Album, was auch sehr gut war. Es war so die Zeit, wo man dann sich fragte, kaufe ich mir jetzt die LP oder schon die CD? Also so klassisch. Yeah, yeah, yeah. Und 90 kam dann raus Come Down Heavy. Das ist die LP, von der ich jetzt das Stück spiele, nämlich das Startstück und eins meiner ewigen Lieblingslieder, Half Man, Half a Boy. Und wir hören erstmal rein, dann erzähle ich ein bisschen. Please, won't you help me come? So, Raul.
Ah, wundert mich jetzt gar nicht, dass du das spielst. Also Jimi Hendrix, Blue Cheer, deutlich herauszuhören. Eigentlich eine perfekte Kombination, würde ich fast schon sagen, von beiden. Wenn du Jimi Hendrix und Blue Cheer damals zusammen eingesperrt hättest, aber Jimi Hendrix nicht gesungen hätte, wäre vielleicht sowas ähnlich rausgekommen. Hat mir sehr gut gefallen. Ich frage vorsichtig nach, in welchem Jahr?
90,
Wahnsinn.
Und auf Beggar's Banquet, Situation 2, ist ein Unterlabel von Beggar's Banquet, das ist erschienen. Mhm. Und also eine hochinteressante Gruppe, die auch nicht viele Platten rausgebracht haben, 4 an der Zahl, 9 Singles bzw. EPs, wo auch sehr tolle Versionen zum Teil drauf sind von den Stücken. Also das ist eine Gruppe, wo ich damals im Spex gelesen habe und da auch irgendwie feststellen musste, dass der Spex nicht immer meine Meinung wiedergibt. Musik, ich sage das jetzt mal sinngemäß, wie Sie es gesagt haben, als humorlosen Klon alten Poser-Rocks bezeichnet haben. Und ja, gut, das kann man auch sagen. Kann man gerne sagen. Aber das lässt lächerlichst außer Acht aus meiner Sicht, was das für eine energiegeladene und vor allen Dingen vom Sound her stimmige Gruppe war. Live auch toll. James Jones ist so der Main Man, der gesungen hat und später dann auch mit eigenen Gruppen noch weiter in Erinnerung blieb. Das ist für mich, die ganze Platte ist ein einziges Abfeiern, das waren Rocks. Ja, oder sehr psychedelisch, sehr viel Hendrix drin.
Ja, ja, ja.
Da kann ich nie was Schlimmes dran finden.
Mhm. Ist das hier eins Ihrer Meisterwerke, das Album? Also wo sind wir in Ihrer Karriere gerade?
Ja, das ist wie gesagt, eine Live-Platte gab es 89 auf Situation 2 beziehungsweise Sub Pop in den USA. Und Sub Pop hat, glaube ich, überhaupt nur die LP damals rausgebracht auf 89. Und wie gesagt, das war dann schon noch vor Nirvana. Nee. Und die haben trotz Grunge, haben die knüppelhart diese Psychedelic-Nummer durchgezogen und rocken wie blöd, wie ich finde.
Mhm.
Und das ist für mich ein Meisterwerk, die ganze Platte. 1990 sind wir. Und das ist ja auch schon ein paar Jährchen her.
Mhm.
Und Jim Jones ist meines Wissens immer noch aktiv. Und zum Beispiel mit der Jim Jones Review hat er Sachen gemacht. Jim Jones All-Stars, Jim Jones and the Righteous Mind und Jim Jones als Black Moses und was weiß ich, wie er sich so geschimpft hat später. Die kommen selber aus dem britischen High Wycombe. Das ist quasi auf halber Strecke von London nach Oxford und haben mal eben die ganzen Shoegaze-Sachen ja eigentlich auch nicht wirklich bedient, sondern haben gnadenlos dieses Rockding rausgehauen, weshalb diese Spex-Autoren damals offensichtlich auch damit nicht klarkamen, wie auch immer.
Also hast du bis heute nicht vergessen?
Nö, warum auch? Weil das aus meiner Sicht eine falsche Deutung war, aber jeder hat seine eigene Meinung. Wir wechseln zu einem weiteren Stück. Wir gehen jetzt in die USA und nehmen uns eine Gruppe vor, deren erste Platte mich 2001 total geflasht hatte. Kommen aus Washington D.C. Und die erste LP von Dead Meadow ist hier, davon ist hier die Rede. Und ich spiele den ersten Song auf der Platte. Ist auch im Original 7,5 Minuten lang. Wir können wieder nur einen Einblick kriegen. Eben übrigens hätte ich gerne natürlich auch das komplette Stück. Ich musste da auch in diese Gitarren-Soli gruselig überhaupt erst einblenden. Das ging noch viel früher los. Hat noch einen ganz anderen Songcharakter jetzt bei den Hypnotics gehabt. Wenn du das komplett hörst, immer bitte komplett die Stücke hören, wenn ihr Interesse an so einem Stück habt, was hier vorgestellt wird. Wir hören das Stück Sleepy Silver Door und 2000 erschien zuerst auf CD nur, auf Tolotta Records, 2001 auf einer Reissue und dann ab 2006, 2015 dann nochmal reissued als LP wieder auch zu haben. Und wir hören rein. Bis gleich.
Oh,
Du hast gewonnen.
Und zwar? Ja, dann lass mal hören.
Wahnsinn, ja. Also tief im Stoner Rock, tief in der Psychedelic Musik und dann dieser kompositorische Griff oder Idee, ich glaube, das ist eine Gitarre, ne? Am Anfang permanent auf dem einen Ton durchhalten zu lassen. Wie soll ich sagen, rotzfrech, also sehr, und dann danach kommt, wird es ja dann noch psychedeliker, psychedelischer, also, sage ich mal, also eine tolle, perfekte Kombination, auch passt perfekt, also Weiterführung zu dem anderen Titel auch, passen toll zusammen.
Ja, freut mich. Mhm. Das ist schwierig gewesen, in diesem 7,5-Minuten-Stück jetzt den richtigen Abschnitt zu wählen. Ich habe mich jetzt hier mal auf die repetitive Eingangsschlaufe versteift und hätte genauso später den Solo-Teil spielen können, also einen Teil des Solo-Teils. Aber die so Hendrix-artige Geschichten haben wir dann in weiteren Stücken noch zur Genüge. Deshalb habe ich mich mal hier in diese Anfangsecke bewegt und das ist für mich ein schönes Zeichen. Stoner könnte man das nennen, aber es ist vor allem Psychedelic Rock. Also das ist, und zwar mit einer sehr trockenen Note, das schreit förmlich nach Orange-Verstärkern und so einem etwas gedämpften Sound, der das Ganze aber richtig gut begleitet. Es sind noch nicht viele Leute, die da spielen. Zur Gruppe gehören Steve Kille oder Killy am Schlagzeug, Mark Laughlin Drums, Jason Simon, der auch so ein bisschen der Main Man ist, Gitarre und Stimme, Brian McTernan, auch Gitarre und Stimme und gegebenenfalls Bass, müsste irgendwo noch spielen, aber finde ich jetzt gerade nicht. Einer von denen ist wahrscheinlich. Also es ist eine tolle Gruppe, die ich auch sehr empfehlen kann, die diverseste Veröffentlichungen inzwischen auch draußen haben, wo man bedenkenlos zugreifen kann, sind die früheren Geschichten, aber auch die späteren muss man jetzt nicht meiden, kann ich alles schwer empfehlen.
Wie viele Alben haben die denn veröffentlicht?
Ja, sie haben, lass mich zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, auch schon wieder 9 Studioalben. Davon ist eine Peel Session dabei und Live-Alben auch schon 4, eine inklusive DVD. Also es sind alles so Gruppen, die im Untergrund laufen, von den einschlägigen Connoisseuren zwar gekannt werden, aber jetzt auch nicht wirklich populär werden, trotzdem riesigen Output haben und zum Glück immer fleißige und irgendwie auch risikobereite Plattenlabels finden, die ihre Sachen verlegen. Die sind jetzt durchaus schon bekannt. Auf Festivals, glaube ich, kann man die gut buchen und sind immer noch aktiv. Also von daher ein Tipp von mir an dich und an unsere Hörerinnen und Hörer.
Dead Meadow war das. Die tote Wiese, ne? Glaube ich, heißt das.
Ist Meadow nicht sogar Witwe? Ein Widow ist das. Ja, dann sind wir doch bei der Wiese. Okay. Das schneidest du bitte. Jetzt muss ich mal hier einläufen. Okay. So, ja, aber das ist ja nicht alles. Da war jetzt auch dieser Hendrix-Touch nicht, also mit dieser Gniedelei, die dann hätte kommen können, das habe ich ja ausgespart, wie ich eben sagte. Wir wechseln jetzt zu einer sehr psychedelischen, sehr wuchtigen Interpretation von einem Stück, was mich auch jedes Mal komplett umhaut. Man müsste es eigentlich in den 5 Minuten, die es eigentlich dauert, komplett hören, um diesen ganzen Effekt dieses Liedes, diesen hypnotischen Effekt dieses Liedes aufzunehmen. Es handelt sich um die White Hills mit dem Stück Radiate. Auch die White Hills haben schon 19 Platten und 16 EPs veröffentlicht, kommen aus New York City und es gruppieren sich Mitmusiker um eigentlich ein Duo und das erzähle ich aber gleich mehr drüber. Wir hören das Stück Radiate, wie gesagt, von ihrer 2007er Veröffentlichung Heads on Fire.
We'll be right back.
hat ja wohl ordentlich Druck, würde ich sagen.
Oh ja. Wir gehen immer tiefer, immer weiter. Ist noch eine Spur abgedrehter, wilder, vielleicht auch aggressiver als die Stücke davor. Man sieht einen ganz klaren roten Faden, hört man, bei dem, was du uns da servierst. Ja, auch das sehr gut. Das müsste man eigentlich alle, die ganzen Songs wirklich komplett hören und das hintereinander. Ich glaube, dann kann man eine sehr gute Zeit.
Also Hendrix war mit am Start, fand ich, aber in einem super mächtigen Sound eingebunden und das ganze Stück, das bläst dich wirklich weg, das trägt dich auch weg und muss unbedingt ganz gehört werden. Wir haben jetzt einen Ausschnitt gewählt, der einen bestmöglichen Einblick oder ein bestmögliches Einhören versucht. Aber es kann nur im Ganzen natürlich. So, Stimme, was sagst du dazu? Das war jetzt ja nur so bruchstückhaft noch mitgenommen. Es ist eine Frau, die gesungen
hat. Nein, das glaube ich nicht.
Oder? Und die Main Persons hier, man könnte auch sagen Hauptperson, das ist Ego Sensation alias Linnea Scalora, die Bass spielt und singt. Und der Mensch, der auch dieses Stück geschrieben hat, ich hoffe, dass ich da richtig liege, ist Bob Bellomo, der alle möglichen Instrumente bedient, auch singt, Gitarre spielt, Synthesizer, Moog und Korg, Electronics und was weiß ich. Das ist auch das Besondere an der Gruppe, dass sie sich nicht scheuen, so eine Musikbandbreite zwischen Krautrock und, also sie beschreiben sich selber als Motoric Fuzz Art Rock. Und über diese vielen, vielen Veröffentlichungen, die sie haben, wie gesagt, ich erwähne nochmal allein die 19 LPs, die sie haben, da gibt es, wie gesagt, noch 16 EPs, gibt es sehr unterschiedliche Sachen. Dieses Stück ist mein absolutes Lieblingsstück von denen, aber es gibt noch viel, viel mehr, was in der Psychedelic- oder Psychedelic-Ecke gutiert werden kann. Und hier ist dieser Hendrix-Einfluss aufs Modernste eigentlich umgesetzt worden, weil das ist nicht direkt Hendrix gespielt, aber das ist eine Weiterentwicklung der Hendrix-Figuren in einem wunderbaren Soundkosmos, der mich völlig flasht.
Okay. Ja, das dachte ich auch. Es ist jetzt nicht unbedingt der Hendrix-Style, aber es ist natürlich sehr auf die Gitarre als Lead-Instrument fokussiert, mit einem sehr mächtigen Sound, der dann nochmal oben drauf gesetzt wird, wenn die Gitarre anfängt.
Schön. Und wenn man das jetzt so schön laut hören kann, mit Kopfhörern wie wir hier oder wenn man das im Auto hören könnte, dann ist das ein Genuss. Wenn man das jetzt auf dem Handy hört, dann kriegt man vielleicht die Tiefe von diesem Sound gar nicht mit. Aber gut, bleibt jedem selber überlassen, wie er das mitkriegt.
Wir haben gerne ja auch nachhören. Unsere Playlist.
So sieht's aus und da ist es mit drauf.
Ja.
Muss ich noch irgendwas ergänzen zur Gruppe? Also ich habe im Prinzip das Allermeiste gesagt. Mhm. Letztlich spielen da so Sachen wie das Stooges, Pink Floyd, Hawkwind, MC5 und Spiritualized rein. Es gibt so ein Soundkonglomerat, was letztlich spannend ist und auf jeder Platte einen Tick verschieden. Es gibt auch viele Kooperationen, zum Beispiel mit Gnord, einer englischen Band, die auch sehr sperrige, auch raue, leicht doomige Sounds macht und. Also wie gesagt, sehr vielschichtig und spannend. White Hills mit Radiate.
Sehr schön.
So, wir sind schon beim vorletzten Titel angelangt. Wer hätte das gedacht? Und kommen zu einer Gruppe, nur ein Trio, ist wieder USA und ist eine Band, die als Trio super gerne auf allen möglichen entsprechenden Musikfestivals eingeladen wird, weil da immer beste Mucke abgeliefert wird. Es geht um die Gruppe Earthless. Und ich spiele ein Exzerpt aus einem Stück, das sich dann nennt Acid Crusher. In der originalen Studioversion ist es 15 Minuten lang. In der Version, die ich spiele, ist es knapp 14 Minuten lang. Es kommt vom Live-Album From the West. Das ist auf Silver Current Records 2018 erschienen. Und als CD-Version und nur darauf ist diese Version überhaupt zu finden. Auf dem Vinyl ist es lächerlicherweise nicht dabei. Auf Nuclear Blast 2018 erschienen. Und Ja, wir hören mal rein und der Mann hat seinen Hendrix verstanden, ohne dass er als Kopist gelten muss. Ich bitte und gebe zu bedenken, dass das Stück baut sich auf, es flasht mich die ganzen 13 Minuten 42, die es jetzt in Wirklichkeit lang ist. Und wir können nur einen einminütigen Ausschnitt uns gönnen, aber der wird einen Eindruck geben, wie sich der ganze Kram da so abspielt. Bitteschön.
Geflasht, baff, sprachlos, mächtig, mächtig, mächtig. Wahnsinniger Sound. Live muss das ganz fantastisch rüberkommen, denke ich mir. Ich glaube, Jimi Hendrix hätte seine Freude dran gemacht. Dran gehabt.
Absolut. Ja. Gitarrist und Vocals, die er ab und an einstreut, ist Isaiah Mitchell. Mike Edgington ist der Bassist, der auch hier so einen herrlich pumpenden, also völlig einfachen, aber prägnanten Rhythmus hinterlegt. Sehr repetitiv letztlich alles. Und Mario Rubalcaba ist an den Drums, alle seit 2001 in der Gruppe unverändert so am Start. Und wie gesagt, wenn du dir das Ding die 14 Minuten reinziehst, ist es erstens erstaunlich, wie sehr er dieses Rock-Idiom über entlehnte Hendrix-Sachen spannend immer weiter spinnt. Unglaublich. Und wenn man sich das ein bisschen, wenn man sich das angemessen mal reinpfeift, vielleicht mit einer etwas erhöhten Lautstärke, das hat eine total geniale Sogwirkung. Vielleicht ist es auch eine Musik, wo die Punks damals gesagt haben, fuck, genau dagegen sind wir, aber ich liebe dieses Stück. Es ist und bin ja nun auch Punk-Fan.
Ja.
Aber,
es geht beides.
Genau, es geht beides. Und das Stück selber, wie gesagt, 2018 und das originale Stück ist von 2015 in der noch längeren, aber viel ruhigeren Version, in der cleanen Studio-Version. Aber ich fand jetzt hier den Sound eigentlich auch ganz amtlich. Mhm. Und dass die japanische Psychedelic-Rock-Sachen gut finden und auch auf Krautrock stehen, das erschließt sich, wenn man andere Stücke hört. Sie haben auch gerne mal 20-Minuten-Stücke und. Haben oft auch Doppelalben am Start. Haben viele Live-Doppelalben auch rausgebracht. Mein dringender Tipp. Earthless, hier mit Acid Crusher. Hm. Willst du noch irgendwas ergänzen, Raul?
Ich bin auf der Suche nach Worten. Nein,
ich konnte es nicht in Worte kleiden.
Nein, wie gesagt, nochmal der Hinweis auf unsere Playlist. Da ist dann, ich nehme mal an, das Stück in seiner ganzen Pracht zu finden und so seiner ganzen Länge. Und da kann man richtig schön eintauchen. Das ist Musik, in die man wirklich wunderbar eintauchen kann. Und ich habe eigentlich lange nicht mehr Musik gehört, die sich so klar bekennt zum Psychedelic. Klar, aber eben auch zum Rock. Das ist heutzutage doch eher selten und kommt ja eigentlich auch in unserem Podcast nicht so oft vor. Ne? Wir machen ja viel anderes auch und richtig rockig, dass es knallt wie heute, haben wir nicht so oft. Ne?
Also 6 Scheiben von denen im Studio und 5 Live-Alben beweisen, dass der Rock genauso wenig wie andere Musikrichtungen tot zu kriegen ist.
Alles klar.
Okay. Und wir kommen zum letzten Stück, ehe ich am Ende noch eine kleine Ergänzung zu meiner Surf-Sendung loswerden möchte. Obwohl, die kann ich eigentlich jetzt schon sagen. Was ich, warum auch immer, verabsäumt habe, sind 2 Dinge zu erzählen. Die feine LP mit den Cover-Versions von Kraftwerk, von den Roots, also R-O-U-T-E-S.
Die Routen, ne?
Ist auf einem Unterlabel des tollen Labels Soundflat aus Deutschland erschienen. Und ich kann nur alle Soundflat-Empfehlungen bzw. Veröffentlichungen empfehlen. Da geht es um alle Spielarten des Garagenpunk, des Beat, des Surfs und. Und worauf ich eigentlich jetzt kapriziere mit meinem kurzen Exkurs hier, ist, dass diese Szene, diese Surf-Szene, die ist total lebendig, bis in die Jetztzeit natürlich. Und mit so Gruppen wie Bambi Molesters aus Kroatien oder Gruppen aus Russland oder Bradipos Four oder den Grandjong Devils aus Holland oder früher den Finks und Phantom Servers und einer riesigen Szene in den USA und in Spanien, und such dir irgendein Land aus. Überall gibt es diese Truppen, und Surf Music is alive. Auch die. Wie auch immer. Mhm. So, mein letztes Stück für diese Sendung allerdings, wo wir ja ein bisschen mit dem Hendrix-Touch spielen, kommt aus Japan. Von einer Gruppe, die ihre erste Platte 2003 nur als CD veröffentlicht hat und die dann aber über einige Etappen inzwischen zum Glück auch auf Vinyl erhältlich ist, auf wunderschönen gefärbten Vinyl-Versionen zum Teil, auf einem italienischen Label, das sich da schimpft Heavy Psych Sounds. Das Original lief auf Leafhound Records in Japan 2003, wie gesagt. Und das Stück, was wir hören, ist heißt da so schön Cosmic Highway, und wir hören rein. Ich sag noch ein bisschen. Bis gleich. Hört euch den Song ganz auf Spotify in unserer Liste an und seid erfreut hoffentlich. Also es ist ja schon ein bisschen zupackender jetzt hier, leicht doomig, so ein bisschen Doom-Metal-Anklänge. Einige Mitglieder kommen auch von der Doom-Metal-Band Church of Misery, die geschmackvoll, sagen wir mal geschmackloserweise, ihre Platten immer nach irgendwelchen Serienmördern benannt haben, warum auch immer. Und ich glaube, alle ihre Songs sogar. Aber hier sind wir im Rockgeschäft, und zwar im Psychedelic-Rockgeschäft. Und Cosmic Highway, das passt irgendwie, ist ein holpriger Weg, aber mich kickt der. Was sagst du?
Mich kickt der auch. Ich wiederhole mich ständig, könnte eigentlich genau da hier das sagen, was ich bei den Songs davor gesagt habe. Man muss sie sich zusammenhängend anhören, und eine Minute wird gerade diesen Stücken überhaupt nicht gerecht. Das tut eigentlich schon weh. Ne? Vorsichtige Frage, gab es da auch Gesang irgendwo auf einem der letzten Stücke, die wir...
Die sind, also jetzt von Sonic Flower selber, die sind instrumental. Von Earthless gibt es ab und an Gesang, okay. Aber ich präferiere da definitiv die Instrumentalstücke.
Okay. Ja.
Und bei den anderen haben wir ja zum Teil dann auch Gesang gehört. Bei Dead Meadow, also unserer toten Wiese, gibt es auch Gesang.
Mhm.
Den haben wir ja auch gehört.
Ja, genau.
Den haben wir so auch, also wie auch immer, jedenfalls ist ein Quartett, wo auch wieder eine Frau mit dabei ist, nämlich an der Gitarre, und die auch das schöne Plattencover gestaltet hat von der ersten Platte. Es gibt inzwischen 3 Platten von denen, die gut abholzen und sich letztlich referenzieren auf den Heavy Rock der frühen 70er, Cactus, wieder erwähnt, Grand Funk Railroad,
ja,
Groundhog, Savoy Brown und die ganzen Sachen, die ich
tolle
schon erwähnt
Bands,
habe.
Ja.
Und alle anderen, ich meine, ich kann euch jetzt die Namen sagen oder auch ersparen. Es gibt zwei Gitarren, Drums und Bass und damit holzen die diesen Sound rüber. Das hat nicht ein so mächtiges Soundgebilde wie jetzt White Hills, aber in der Dynamik sind die natürlich ziemlich weit vorne. Mhm. Und ein Stück ist auch besser als das andere von dieser Debütplatte. Ich bin hin und weg gewesen und hatte immer schwer gehofft, dass die dann auf Vinyl erscheint. Die erste Vinyl-Geschichte, die irgendwie 2011 erschien, das war, glaube ich, weiß nicht, ob da Rechte vorlagen, jedenfalls lizenziert ist es ab 2021 auf Heavy Psych Sounds und kann da höchstwahrscheinlich immer noch erworben werden. Ja, das wäre meine Geschichte dieses Mal. Mhm. Roll? Mhm.
Sehr schöner Trip. Sehr schöner Trip. Nein, du hast ja für mich, du machst ja immer alles richtig für mich.
Das hört man doch. Das kann das ja gar nicht sein.
Na, jetzt hör auf mit der Orgel. Nein, aber wenn du schon anfängst mit dem Hendrix und mit Blue Shear Referenzen bei deinem ersten Stück, dann geht schon alles gut. Dann gehe ich mit dir überall hin.
Ja, ich bin begeistert. Ja,
nein, wirklich. Gefällt mir. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt so überlege, wie, ich möchte jetzt keinem zu nahe treten, aber wie gesittet dann doch im Vergleich zu dem hier Caius oder auch Queens of the Stone Age sind oder waren. Ne? Das war doch alles sehr viel wilder und urwüchsiger und auch mehr dem Grundgedanken dieser Musik aus den 60ern verbunden, als was beide genannten Bands daraus dann später gemacht haben. Wobei, ich muss sagen, ich bin ein großer Caius-Fan, das will ich hier nochmal.
Ja, aber also ich habe nichts gegen Laidback, Desert Rock oder wie immer du das alles schimpfen willst. Wenn der Sound stimmt und es einen wegträgt, immer sehr gut. Auch von Caius gibt es gute Sachen. Es gibt eine riesige Bandbreite wieder an Bands von Nordeuropa, hat ganz viele von diesen Gruppen, aber auch quer durch Europa bis nach Japan wieder und irgendwelche asiatischen Staaten bis nach Südamerika, USA. Such dir irgendwas aus. Überall ist diese Musik beheimatet und warte darauf, von uns gehört zu werden.
Ja, wunderbar. Sehr
so, schön. Das war das Schlusswort. Und ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die es bis zu diesem Zeitpunkt hier geschafft haben in der Sendung, natürlich eine gute Zeit, gute Woche und viel Spaß. Und vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, von mir auch. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Servus. Tschüss.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden, von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.